Aber es ist total interessant, dass dieselben Leute, die 2022 sehr laut waren, seit Ende 2023 eigentlich dann verstummt sind, als der Gaza-Krieg losging oder die Überfälle der USA sich gehäuft haben. Also da sind diese ganzen Antifaschisten, in Anführungszeichen natürlich Antifaschisten, der politischen Mitte total still gewesen. Die haben da entweder gar nichts zugesagt oder sogar gerechtfertigt. Und daran wird sehr, sehr deutlich, dass diese Leute an Völkerrecht und Menschenrecht eigentlich kein Interesse haben. Zumindest dann kein Interesse mehr haben, wenn es den eigenen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen nicht mehr entspricht. Und grenzübergreifend zu verweigern, zu sagen, ich ziehe doch nicht für eure Interessen in den Krieg. Diese Haltung müsste jetzt erarbeitet werden, grenzüberschreitend zu vermitteln, wir brauchen eine Internationale der Menschen, die desertieren.
Alles, was wir jetzt erleben, eigentlich zeigt, dass es halt so nicht weitergeht und dass, wenn man das nicht schafft, darin irgendwie eine transnationale Perspektive zu formulieren, man eigentlich, würde ich sagen, zwangsläufig wieder in der Logik endet von Abschottung und von Krieg und in Zukunft auch von einem Kampf um Ressourcen, die es halt auch braucht, um irgendwie diesen Lebensstandard hier halt aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang. Also gerade so, wie ich darüber nachdenke, geht es eigentlich hauptsächlich darum, erstmal in den Köpfen, also sozusagen die Kriegstüchtigkeit in den Köpfen, anzugehen und irgendwie anzufangen, da so halt Widerspruch zu säen und den irgendwie überhaupt formulierbar und denkbar zu machen für die Leute. Und ich glaube, das muss auf ganz vielen Ebenen passieren, von ganz vielen Akteuren.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier einmal mehr darum, wie sich Kritik und Widerstand leisten lässt und verbreitern lässt gegen die allgegenwärtige Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Ein paar spannende Perspektiven darauf finden sich im Sammelband Verweigert euch von der interventionistischen Linken. Ja, ich habe mir mal Chrissy aus dem HerausgeberInnen-Kollektiv der IL Frankfurt eingeladen und den Co-Autor Raul Zelig. Mit den beiden spreche ich darüber, wie sich die Interessen hinter der vermeintlich alternativlosen Kriegsertüchtigung verstehen und kritisieren lassen und warum es jetzt wichtig ist, Antimilitarismus in die Breite zu bringen. Ja, ich bin euer Host Lukas Ondreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Chrissy und Raul, erstmal danke, dass ihr im Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, ich freue mich. Genau, wir wollen über Antimilitarismus in kriegerischen Zeiten sprechen. Ihr beiden, in Europa steht ja der Wind gerade auf Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit und ist auf eine Art auch krass, in welchem Ausmaß die ganze Gesellschaft da gerade auf Kriegsvorbereitung gepolt wird und das Ganze auch als alternativlos akzeptiert wird, mehr oder weniger. Vielleicht könnt ihr mal aus eurer Sicht die Ausgangslage beschreiben. Welche Worte findet ihr für die aktuelle Entwicklung? Hätte mich mal interessiert. Oder vielleicht auch mit welchen Gefühlen blickt ihr auf die aktuellen Verschiebungen? Ja, vielleicht starten wir mal mit Chrissy.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, Lukas. Sehr cool.
Gerne.
Ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung überlegt, wie ich das einleite. Und ich würde gerne starten mit einem Einblick eigentlich in den Schreibprozess von dem Buch. Wir haben so im August 25 damit angefangen, irgendwie uns so Gedanken zu machen über das Konzept und dann über den Jahreswechsel selber an unseren Texten geschrieben, also insbesondere an der Einleitung. Hatten eigentlich eine fertige Einleitung und dann ist am 3. oder am 4. Januar Venezuela passiert. Also der Überfall sozusagen von Trump auf Venezuela, und wir dachten, haben das dann nochmal nachgesprochen in der Gruppe und dachten uns halt, ja, das ist so ein krasser Einschnitt und das hat irgendwie nochmal so eine neue Qualität, das müssen wir eigentlich auf jeden Fall mit in die Einleitung aufnehmen. Und 2-3 Wochen später, in der weiteren Überarbeitungsschleife, war das dann schon gar nicht mehr aktuell, weil irgendwie in der Zeit schon so viele neue Dinge wieder passiert sind. Das war dann, ich musste eben auch nochmal nachdenken, was das alles war. Es war Rojava, es war irgendwie Iran, Sudan und so weiter. Und ich glaube, das Wort, was mir dazu einfallen würde, das zu beschreiben oder so, wie wir es eigentlich auch dann als Gruppe kollektiv gesprochen haben, war, dass es eigentlich eine krasse Eskalation und irgendwie Verselbstständigung gibt in dem, was gerade passiert irgendwie überall auf der Welt. Und da haben wir jetzt nur sozusagen über die außenpolitischen Sachen gesprochen, noch gar nicht, was in der Zeit eigentlich in Deutschland passiert ist, innenpolitisch. Und das Gefühl, glaube ich, was schon auch ein kollektiv geteiltes war. Bei uns war eigentlich eins von, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Also wir verstehen eigentlich überhaupt nicht mehr, was eigentlich gerade mit uns und irgendwie um uns rum passiert. Wir sind verwirrt auch von den ganzen Sachen. Man hat das Gefühl, man kann eigentlich jeden Tag mehrere Stunden irgendwie nur Zeitung lesen und schafft es trotzdem nicht irgendwie Oberwasser zu gewinnen so. Und eigentlich war das ein sehr starkes Gefühl von, wir sind eigentlich total in der Defensive, wir sind irgendwie überfordert. Viele, glaube ich, die auch Angst gespürt haben, jetzt nicht erst seit 26, sondern ja irgendwie spätestens mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine 22. Und ich glaube, bei vielen Leuten hat das dazu geführt, oder das war auch was wir in Frankfurt stark beobachtet haben, dass Leute sich zurückziehen, irgendwie sehr hoffnungslos werden. Und ich glaube, das war für mich eigentlich der ausschlaggebendste Teil da drin, sich eigentlich auch so zu gewöhnen an eine Form von Gewalt und von irgendwie gewaltvollen Verhältnissen. Und genau, das irgendwie, ja, so ein buntes Potpourri eigentlich war an vielen Dingen, die man da gespürt hat. Und ich glaube, was uns wichtig war oder was dann auch im Schreibprozess irgendwie rausgekommen ist, ist, dass darunter aber eigentlich auch noch andere Gefühle liegen, nämlich sowas wie Wut eigentlich auch auf die Verhältnisse und auch eine Form von Trauer über das, was passiert und Empathie, die man teilweise gar nicht mehr so präsent hatte, weil irgendwie, ja, das andere so in den Vordergrund gerückt ist. Und genau. Dabei würde ich es vielleicht erstmal lassen.
Ja, danke dir. Genau, vielleicht Raul, deine Gedanken für den Gesprächsbeginn hier. Ich meine, du bist auch beteiligt an diesem Sammelband Verweigert euch. Du bist natürlich auch involviert in die Debatten um Widerstand gegen das, was wir gerade, glaube ich, auch innenpolitisch in Deutschland, aber auch international erleben, eine wahnsinnige Aufrüstung zu meinen, aber auch eine Zeitenwende der Köpfe, eine innere Zeitenwende, wie das Inga Solti hier im Podcast zuletzt beschrieben hat, also die Militarisierung der Köpfe und Herzen, die wir auch erleben. Die Leute, gerade die Jugend, ja, soll ja auch auf Krieg vorbereitet werden. Die Bundeswehr geht massiv in die Schulen, an die Unis und sonst wohin, die Leute zu gewinnen für die Kriegsertüchtigung. Vielleicht kannst du mal für den Einstieg auch deine Gedanken und Gefühle zu den aktuellen Verschiebungen schildern. Was beschäftigt dich da gerade?
Ja, ich würde sagen, also dass mein Entsetzen eigentlich am größten schon vor ein paar Jahren war, nämlich 2022, als der russische Krieg gegen die Ukraine losging. Weil es ein Krieg ist, der sehr nah stattfindet, aber vor allen Dingen auch, weil er in der deutschen Gesellschaft so ganz viele Selbstverständlichkeiten weggewischt hat. Und ich würde sagen, dass es sich da eigentlich um eine Rechtsentwicklung handelt. Also die Leute waren zu Recht entsetzt über diesen russischen Krieg oder Angriffskrieg. Aber danach ist sozusagen am sichtbarsten vielleicht bei den Grünen, aber auch bei Teilen der Linken oder bei der FDP, ein Prozess zu beobachten gewesen, dass man sich so hingibt zu einer Rechtsentwicklung. Und das, was ich wirklich schockierend daran finde, ist, dass eine Rechtsentwicklung ist, die unter so einem antifaschistischen Gewand daherkommt. Also in dem Fall ist es also gar nicht die AfD, die diesen Rechtstrend da antreibt, sondern es sind wirklich die Parteien der Mitte und sogar Teilen der linken Mitte. Warum sage ich das? Na, ich würde sagen, ein Kennzeichen eines rechten Projekts ist immer, dass die herrschenden Interessen als Interessen der Allgemeinheit dargestellt werden, als Interessen der Nation oder meinetwegen jetzt als Interessen Europas, aber das ist ja im Prinzip dann schon fast auch das Gleiche, Europa sozusagen als der Protostaat, dem man sich da anschließt. Und diese Kriegsertüchtigung macht eigentlich genau das, was die Rechte normalerweise eben macht, nämlich herrschende Interessen sollen sozusagen über alle Klassen hinweg mitgetragen werden. Und ich habe schon gesagt, es sind paradoxerweise gerade die Leute, die uns als Verbündete erschienen lange im Kampf gegen die AfD, die diese Militarisierung und diesen Rechtstrend besonders aggressiv vorantreiben. Also die Grünen Hofreiter, der galt ja sogar mal als linker Flügel, oder bei der CDU Roderich Kiesewetter, der galt als Verbündeter beim Verbotsantrag gegen die AfD. Und das halte ich für besonders gefährlich. Also eine Rechtsentwicklung, die von den vermeintlich progressiven Teilen der Gesellschaft getragen wird, halte ich für noch gefährlicher als eine Rechtsentwicklung, die als Rechtsentwicklung sofort zu erkennen ist. Und deswegen war ich in sehr großer Sorge. Und es hat sich ein bisschen gelegt, weil ich finde, dass dieses vermeintlich progressive Spektrum sich in den letzten Jahren seit Ausbruch des Gaza-Kriegs selbst eigentlich demaskiert hat und man auch immer deutlicher bekommt, dass ihr ganzer Menschenrechts- und Völkerrechtsdiskurs nichts wert ist, aber Trotzdem muss man sagen, bei vielen Leuten ist das immer noch nicht angekommen. Es gibt viele Leute, mir begegnet es auch auf Veranstaltungen, junge Studierende, die wahrscheinlich von den Jusos kommen oder von den Grünen kommen und wirklich diesen ganzen Schwachsinn glauben, wir müssen jetzt unsere Freiheiten verteidigen und meinen damit sozusagen die Interessen Deutschlands und die Interessen der deutschen Nation und glauben, man könnte mit Rheinmetall die Demokratie verteidigen. Das macht mir wirklich große Sorgen, dass es solche Positionen gibt. Hm.
Ja, lasst vielleicht gleich auch noch, dem ist ja auch dein Beitrag, Raul, im Buch gewidmet, ne, wie auch diese ganze Aufrüstung, Militarisierung legitimiert wird mit so einem Antifaschismus, ja, also na, der neue Hitler, der von außen kommt und so und vollzieht sich dann aber gleichzeitig im Inneren eine sehr autoritäre Wende, ja, brandgefährlich ist. Lass da gleich noch drüber sprechen. Vielleicht, Chrissy, anknüpfend an das, was du beschrieben hast, an diese Gefühle von Ohnmacht, Angst, auch diesem Rückzug ins Private vielleicht, das ist was, was ihr in diesem Sammelband Verweigert euch auch viel thematisiert. Ihr sprecht davon, einer Sprachlosigkeit zum einen und einer Handlungslosigkeit und natürlich im Umkehrschluss auch sprechfähig zu werden in Sachen Widerstand gegen diese Rechtsentwicklung und auch gegen die Militarisierung und auch handlungsfähig zu werden. Deswegen vielleicht mal zwei Takte zu eurem Sammelband. An wen richtet sich das und genau, was ist das Ziel davon?
Also erstmal würde ich sagen, naja, an alle, die irgendwie einen Widerspruch oder ein Unbehagen in sich spüren mit dem, was gerade passiert. Also du hast es gerade angesprochen, aber die Studierenden, die irgendwie kommen und den Widerspruch nicht haben. Und ich glaube, unser Band würde sich richten an die Leute, die das vielleicht noch nicht so richtig benennen können, aber das vielleicht schon irgendwie ja in sich tragen oder so. Also eigentlich an alle, egal ob das jetzt organisierte Linke sind oder unorganisierte, ob das Studierende sind oder einfach auch vielleicht eine interessierte Öffentlichkeit. Das ist schon so gedacht, dass das auch alle lesen können und es richtet sich eigentlich auch an alle Interessierten. Das ist gleichzeitig aber natürlich, muss man auch sagen, auch der Versuch, eine innerlinke Debatte irgendwie anzustoßen, nach vorne zu bringen. Genau, und damit würde ich auch gerne nochmal die Einladung an alle Hörenden aussprechen, dass wir uns auch über, also genau, wir verstehen das als Debattenbeitrag und wir freuen uns in dem Sinne auch über Auseinandersetzungen mit diesem Band. Es ist eine große Einladung an Widerspruch, an Kritik, an Ergänzung. Viele Sachen, die in dem Buch stehen, werden sich wahrscheinlich nächstes Jahr überholt haben, einige aber auch nicht. Und genau das ist eben der Versuch von uns gewesen. Die Sprachlosigkeit oder auch die Alternativlosigkeit wäre vielleicht noch ein anderes Wort, was einem so verkauft wird, sozusagen über irgendwie Mainstream-Diskurs, dem irgendwie was entgegenzusetzen. Und aber schon, das würde ich auch nochmal gerne betonen, aus einer fragenden Position. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie die Antworten für alle großen Probleme unserer Zeit irgendwie in diesem Sammelband finden, sondern das ist eher der Versuch, sozusagen andere Fragen zu stellen. Und genau, alle, die sich davon angesprochen fühlen sollen, dieses Buch lesen. Ja,
ja, ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Den Sammelband Verweigert euch vereint wirklich ein paar spannende Perspektiven von Menschen, die von Krieg betroffen sind selbst, ja, und oder sich widersetzen und ja, es sind nicht nur Sachtexte, sondern auch literarische Texte oder Gedichte, die auch nochmal eine andere Ebene ansprechen, ist auch ganz cool. Genau, aber vielleicht können wir mal kurz, dem widmest du dich ja, Raul, in deinem Beitrag im Buch auf die Ebene der zentralen Erzählung oder des ideologischen Narrativs schauen, ja, mit der der ganze Umbau der Gesellschaft auf Krieg gerechtfertigt wird. Du hast da zusammen mit Vanessa Thompson zugeschrieben im Sammelband. Wenn wir mal drauf schauen, wie da die politischen Eliten die Aufrüstung in Europa legitimieren, dann gibt es da aus meiner Sicht zwei ja miteinander verschränkte Erzählungen. Einmal, dass es die ganze Aufrüstung als Abschreckung gegen Putin bräuchte, ja, dass Putin sonst morgen vorm Brandenburger Tor steht, das wird uns rauf und runter erzählt. Und zweitens, eng damit verknüpft, ist das verpackt in so ein antifaschistisches oder demokratisches Narrativ. Ja, es braucht jetzt Waffen, um uns zur Freiheit, die Freiheit des Westens gegen die Autokraten aus Moskau oder auch wahlweise noch aus Peking zu verteidigen. Und ja, erstens ist es Quatsch, weil die NATO jetzt schon verteidigungsfähig wäre, ja, wenn man es mal aus der Warte betrachtet, so militärlogisch. Und zweitens ist es Quatsch, weil die selbsternannten Antifaschisten für die Verteidigung des Westens die Demokratie oder das, was Bedingung für sie ist, etwa der Sozialstaat, ja, peu à peu selbst abräumen. und weil sie das Völkerrecht und Menschenrechte ja nur dann hochhalten, wenn es ihnen in den Kram passt, ja, siehe Gaza, Venezuela oder Iran, so. Genau, Raul, vielleicht kannst du mal erläutern, ihr kritisiert ja quasi dieses Meisternarrativ von der Verteidigung liberaler Werte, ne, und argumentiert, dass da Freiheit und Demokratie eigentlich eher als Feigenblatt herhalten müssen, dass sich Europa zu einem eigenständigen Machtblock hochrüstet. Genau, vielleicht kannst du euer Argument hier mal erläutern, ja.
Ja, also ich würde erstmal versuchen, dass wir uns ein bisschen die Argumentation von den Leuten und auch die Protagonisten davon ein bisschen genauer anschauen. Das haben Vanessa Thompson und ich in unserem Beitrag auch versucht. Also ich würde mal sagen, sehr repräsentativ für diese Art der politischen Erzählung steht beispielsweise der britische Autor Paul Mason, der war vor 10 Jahren noch ein Unterstützer von Jeremy Corbyn vom linken Flügel der Labour Party und hat auch wirklich ein interessantes Buch über eine postkapitalistische Gesellschaft geschrieben und sich dann aber innerhalb dieser 10 Jahre wirklich radikal gewandelt, würde ich behaupten. Stand jetzt die letzten Jahre, gehört ja zum Team um Keir Starmer. Oder eine andere Figur, die in Deutschland vielleicht prägender ist, und wichtiger ist es Ralf Füchs, der war Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung und ist seit vielen Jahren Mitleitender des Zentrums Liberale Moderne. Und wie argumentieren die? Also für Füchs ist, glaube ich, relativ klar, Faschismus kommt aus Russland, deswegen muss man also den Westen militärisch hochrüsten. Für Mason ist es ein bisschen, der macht es ein bisschen intelligenter, der sagt jetzt nicht einfach, der Faschismus kommt immer von außen, sondern er sagt, es gibt eine autoritäre Achse aus Trump, Xi und Putin und die muss man bekämpfen. Aber auch da ist die Schlussfolgerung, das geht nur, indem man Europa militärisch aufrüstet. Und dahinter steht ja eigentlich der Gedanke, dass der Faschismus als Bedrohung von außen kommt, habe ich schon gesagt. Also entweder in Form dieser despotischen Staaten oder eben als extremistische Bewegung von den Rändern. Und da würde ich schon mal deutlich widersprechen. Also ich glaube, der Faschismus ist von der politischen Mitte viel weniger entfernt als immer unterstellt. Ich würde sagen, der Faschismus will viele Dinge ähnlich wie die Mitte, wie die politische Mitte, aber eben effizienter, radikaler, beschleunigt. Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich sowas wie eine Intensivierung der Herrschaft oder eine Intensivierung der bestehenden Logik. Also konkret die deutschen Interessen zu verteidigen, die deutsche Wirtschaft zu stärken, die Armen des globalen Südens draußen zu halten, indem man die Grenzen hochzieht, die Leistungsschwachen abzustrafen, die Klassengegensätze im Inneren zu verschleiern oder zurückzustellen, oder auch der Umgang gegenüber sozialen Problemen, dass man da vor allen Dingen Polizeilösungen sucht, also das zu versicherheitlichen. Da würde ich sagen, ist der Übergang zwischen der politischen Mitte und dem Faschismus sehr fließend. Ja, also da würde ich dann also sagen, natürlich macht es einen Unterschied, nicht der Faschismus und die Mitte ist nicht dasselbe, ja, aber da sieht man diese Annahme, der Faschismus kommt als Projekt von außen und stellt diese Ordnung komplett in Frage, ist ein Angriff darauf, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Das hat in unserem Beitrag auch Vanessa Thompson nochmal ausführlicher anhand der schwarzen radikalen Tradition nachgezeichnet, die da eigentlich schon seit 100 Jahren darauf hinweist, dass eben ja faschistische Aspekte in den liberalen Gesellschaften tief eingelassen sind. Also im Beispiel der USA, zum Beispiel eben dieses Jim Crow-System im Süden, also diese Vorstellung, dass es seien komplett getrennte Welten, ist also falsch. Und wenn man das erkannt hat, dann leuchtet natürlich gar nicht mehr ein, wie man den Faschismus an der Grenze stoppen will. Ja, also wenn er aus den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst hervorgeht, dann kann man ihn nicht mit der Bundeswehr stoppen. Ja. Ich meine, jeder, der eigentlich ein bisschen nachdenkt, müsste da selber drauf kommen, dass die Bundeswehr ungeeignet ist als Instrument im Kampf gegen Faschismus. Aber ich glaube, dass ja viele Leute glauben, muss man es wirklich nochmal sagen, Faschismus geht aus der Mitte kapitalistischer Gesellschaftlichkeit hervor, hat ganz viel mit diesem Wirtschaftssystem zu tun und deswegen kann man den nicht an der Grenze mit einer Staatenarmee stoppen. Das Zweite, was ich auch nochmal erwähnen möchte in dem Zusammenhang, was mir als Widerspruch, als Argument gegen diese Leute ganz, ganz wichtig erscheint, ist der Verweis auf das Menschen- und Völkerrecht. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Also 2022 wurde ja sehr viel in der deutschen Öffentlichkeit auch zu Recht über Menschen- und Völkerrecht gesprochen. Da hat man also sehr ausführlich oder sehr intensiv so darauf verwiesen, dass das ein illegaler Krieg der Russlands ist, dass das ein meinetwegen auch ein imperialistischer Angriffskrieg ist. Da kann man sich dann noch drüber streiten, was man mit Imperialismus meint. Aber Das war ja auch gerechtfertigt. Ich bin ja überhaupt nicht, dass ich in der Position, dass ich den Putinismus verteidigen würde. Aber es ist total interessant, dass dieselben Leute, die 2022 sehr laut waren und sehr heftige Reaktionen eingefordert haben, Sanktionen, Waffenlieferung, Kriegsbeteiligung, all das, seit Ende 2023 eigentlich dann verstummt sind, als der Gaza-Krieg losging oder die Überfälle der USA sich gehäuft haben. Also Venezuela, Kolumbien, vergessen, da haben sie auch mehr als 100 Leute umgebracht. Kuba, seit über 7 Monaten mittlerweile eine totale Ölblockade, eigentlich ein Riesenskandal, wird auch kaum thematisiert, finde ich. Müsste jeden Tag Schlagzeile in den Zeitungen sein, dass dann Land und die Bevölkerung wirklich systematisch ausgehungert werden, sterben jetzt auch Leute schon in Krankenhäusern wegen dieser Totalblockade. Oder jetzt der Angriff auf den Iran. Und da sind diese ganzen Antifaschisten, in Anführungszeichen natürlich Antifaschisten, der politischen Mitte total still gewesen. Die haben da entweder gar nichts zugesagt oder sogar gerechtfertigt. Ralf Füchs hat die israelische Kriegführung gerechtfertigt. Roderich Kiesewetter, ich habe schon gesagt, CDU-Mann, den wir vor ein paar Jahren als für einen möglichen Verbündeten gehalten haben im Kampf gegen die AfD. Sage ich jetzt mal wir, also ich jetzt nicht persönlich, aber Teile der außerparlamentarischen Linken. Der hat den Angriff auf den Iran gerechtfertigt, mehrfach im Fernsehen und im Rundfunk. Und daran wird sehr, sehr deutlich, dass diese Leute an Völkerrecht und Menschenrecht eigentlich kein Interesse haben, zumindest dann kein Interesse mehr haben, wenn es den eigenen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen nicht mehr entspricht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, worum geht es dann? Also kann man sich natürlich überlegen, ob der Kiesewetter die ganze Zeit das bewusst macht und einen gezielt anlügt oder der Ralf Füchs, vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht glauben sie auch dieser Ideologie, die sie vertreten, aber Tatsache ist, dass sie ihre Bedenken zurückstellen, wenn europäische Interessen damit verfolgt werden oder deutsche Interessen damit verfolgt werden können. Und
oder des Westens, also ne, als Juniorpartner mit Trump noch, ne? Also die Fraktion gibt's ja auch noch. Ich meine, der Merz bietet sich ja in einer Tour an bei Trump, ne, und hat das, was im Iran passiert ist, völkerrechtswidriger Angriffskrieg seitens der USA, als Drecksarbeit, notwendige Drecksarbeit bezeichnet, so, ne.
Also. Ja, genau, und oder jetzt auch beim bei der Sicherheitskonferenz in München, da war das ja ganz auffällig, dass diese versammelten politischen Eliten dieser wirklich rechtsextremen Rede von Rubio stehend applaudiert haben, ne. Und da würde ich sagen, also die haben ein, zumindest was Außenpolitik angeht, innenpolitisch ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber außenpolitisch würde ich sagen, haben die ein Projekt, das sich von dem der AfD schon unterscheidet. Ja, die AfD will stärker Deutschland als nationales Interesse, nationales Projekt stärken in Äquidistanz zu verschiedenen Weltmächten. Und diese Leute der Mitte, würde ich sagen, die setzen mehr auf ein europäisches oder mehr auf ein transatlantisches Projekt, so wie du das gerade auch gesagt hast. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber ich würde jetzt mal sagen, ist auch nicht besser. Also wenn man die geopolitischen Interessen Europas militärisch durchsetzt, dann kann ich da jetzt nicht erkennen, was daran aufgeklärter oder demokratischer sein sollte, als wenn man die deutschen Interessen auf die Art und Weise durchsetzt. Und das, glaube ich, ist gerade das Problem. Wir haben eigentlich zwei geopolitische unterschiedliche Projekte, und daran, das vermischt sich so ein bisschen mit der AfD- und Mitte-Debatte. Aber ich glaube, man muss sich gar nichts vormachen. Die beiden Projekte können ganz leicht auch zusammenfinden. In Italien hat man das jetzt schon gesehen. Da hat Meloni diesen Pro-Russland-Kurs der italienischen Rechten aufgegeben, schon vor ein paar Jahren. Und das hat auch übrigens auch dazu geführt, dass Teile der politischen Mitte Europas sich mit ihr versöhnt haben und jetzt sagen, sie ist gar nicht mehr rechtsextrem, weil sie ist ja nicht mehr für Putin. Also wenn das Kriterium ist, man ist rechtsextrem, wenn man mit Putin ist, aber man ist nicht mehr rechtsextrem, wenn man europäische Interessen verfolgt. Also ich glaube, da wird deutlich, dass das nicht eine Argumentation ist, der Linke folgen dürfen. Und der Verweis darauf, dass Europa ja ein nicht-nationalistisches Projekt sei, da finde ich, muss man eben auch ganz massiv widersprechen. Europa wird von den europäischen Wirtschaftseliten als eine Art Protostaat gesehen, mit dem sich die jeweiligen Wirtschaftsinteressen besser verteidigen lassen, aber es ist kein Freiheits- oder Demokratieprojekt. Das war jetzt ein bisschen lange Antwort, aber ich glaube, an dem Punkt macht das vielleicht auch Sinn, die Argumentation ein bisschen nachzuzeichnen.
Nee, ist auf jeden Fall super spannend, aber ja, vielleicht kannst du daran anschließend nochmal ein bisschen ausführen, wo du das siehst, dass da gerade außenpolitisch die Interessen der Mitte mit der extremen Rechten zusammenkommen oder noch vermehrt zusammenkommen könnten, etwa in so einem rechten Europa, wie sich das bei der Abstimmung etwa für die Außenlager, wo die extreme Rechte mit der rechten Mitte abstimmt und die extreme Rechte dann halt nur im Stil brutaler auftritt, so send them home oder send them back oder was sie da gesagt haben, ne? Worüber sich dann die verrohte Mitte dann irgendwie wieder scheinheilig echauffiert. Aber ja, erläuter das nochmal ein bisschen, wo du da so ein Zusammenkommen oder ein potenzielles Zusammenkommen siehst.
Ja, also ich würde sagen, dass da sehr viel im Fluss ist und man sieht ja zum Beispiel, Trump wurde gewählt mit dem Versprechen oder für das Versprechen gewählt, dass er die imperialistischen Kriege so nicht mehr fortsetzen will und führt jetzt natürlich dieselben imperialistischen Kriege wie vorher und nur vielleicht noch dümmer. Warum ist das so? Naja, weil es eben auch die militärischen Mittel eben auch Mittel sind, um geopolitische und ökonomische Interessen durchzusetzen. Und da hat die extreme Rechte natürlich noch weniger Probleme mit, das mit Gewalt zu machen. Und ich glaube, an dem Punkt kommen sozusagen die pragmatischen Interessen der Mitte mit den extremen, mit den ideologischen Interessen der extremen Rechten auch, können auch schnell zusammenfinden. Beispiel war ja, habe ich schon erwähnt, Sicherheitskonferenz in München. Markus Söder, CSU-Ministerpräsident, lobte Marco Rubio nach der Rede und hat gesagt, ein neuer Sound aus den USA. Dabei war das eine wirklich krasse neokoloniale, suprematistische Rede. Der hat gesagt, der Untergang des Westens begann 1945, das muss man sich mal reinziehen, das hat er gesagt, da haben die Leute applaudiert. Mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus begann der Untergang des Westens. Das hat der US-Außenminister gesagt. Dafür haben die Leute im Saal applaudiert. Also da denke ich, die müssen alle verhaftet werden. Das ist wirklich skandalös, ja. Und Markus Söder sagt, neuer Sound aus den USA. Warum? Weil Marco Rubio angeboten hat, wenn ihr wollt, Rubio hat ja mehr oder weniger aufgerufen zu einem neuen neokolonialen Raubzug gegen den globalen Süden oder gegen mögliche Konkurrenten wie China. Und hat aber gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen, weil wir Europäer und Amerikaner, wir haben ja die gleichen ethnischen Wurzeln. Also auch noch so eine rassistische Brücke geschlagen. Und Marco Söder war ganz begeistert, dass er jetzt mitmachen darf. Also da sieht man, wie schnell diese Interessen auch zusammenfinden können. Und eine andere Brücke, eben wie gesagt, ist auch die extreme Rechte, bin ich mir gar nicht so sicher, wie nationalistisch die am Ende dann sein werden. Also ich glaube, der Rassismus ist ja auch ein sowohl der Nationalismus als auch der Rassismus sind ja geschmeidige Ideologien, die auch immer wieder so Häutungen durchlaufen und sich manchmal eben auch dann lösen können. Also wenn jetzt zum Beispiel die deutsche extreme Rechte feststellt, dass sich die Interessen Deutschlands am besten verteidigen lassen, wenn man zusammen mit den französischen Wirtschaftseliten und auch mit der französischen Rechten kooperiert, dann werden sie das machen. Dann werden sie nicht mehr so viel von Deutschland reden, sondern vielleicht auch sehr viel von der deutsch-französischen Allianz reden. Das wäre ja dumm, wenn sie das nicht könnten, wenn sie sich nicht auch anpassen könnten. Und genau, dieser europäische Rassismus ist natürlich eine Brücke, wo die auch wunderbar zusammenfinden können. Also ich bin überhaupt nicht sicher, dass die Europäische Union nicht auch von der extremen Rechten als Projekt entdeckt werden kann. Und dann wäre natürlich ein wesentlicher Streitpunkt zwischen der heutigen Mitte und der heutigen extremen Rechten weggefallen. Ja, also bisher scheidet sich das ja sehr stark an der Frage, dass die extreme Rechte, vor allen Dingen in Deutschland, eben dieses Bündnis mit Russland gesucht hat und vor allen Dingen auch als taktisches Mittel, um auf Distanz zu den USA zu gehen. Aber da das ja sowieso alles im Fluss ist und auch die USA sich anders verorten weltpolitisch, das sind da ganz viele unterschiedliche Ausgänge oder Auswege vorstellbar. Und da werden wir uns doch wundern. Also wie gesagt, also bei Trump wundern sich ja jetzt viele Rechtsextreme, die ihn gewählt haben, auch, dass er jetzt eigentlich noch mehr auf Auslandsmilitäreinsätze setzt als die Vorgängerregierung.
Ja, ich glaube, in außenpolitischen Fragen hat sich die AfD, glaube ich, schon recht viel melonisiert, wie du auch schon angedeutet hast. Du. Also man ist aufgeschlossener gegenüber der NATO, hat sich in Richtung, angesichts von Trump, in Richtung Transatlantik orientiert. Zur Aufrüstung sagt man auch ja. Also das sind neben der Migrationsfeindlichkeit zur konservativen Mitte dann auch schon alles Schnittmengen. So. Also macht natürlich alles angesichts der Krise von Schwarz-Rot dann auch Perspektive Schwarz-Blau wahrscheinlicher. Oder wie blickt ihr da drauf?
Ja, würde ich genauso sehen, genau. Also es gibt natürlich nach wie vor schon auch wichtige Unterscheidungen, wie gesagt, also weil einem das immer vorgeworfen wird, wenn man auf dieses Phänomen der Faschisierung hinweist, dann wird einem schnell vorgeworfen, man wäre nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen der CDU oder zwischen den Grünen und der AfD. Natürlich gibt es gewaltige Unterschiede, aber es gibt eben auch Dinge, wo Tendenzen auch gerade zusammenfließen. Und diese Militarisierung ist ein solcher Aspekt. Da ist natürlich völlig richtig, dass die AfD für andere Akteure spricht oder für Bündnisse mit anderen Akteuren spricht. Aber die sind natürlich auch begeistert davon, dass jetzt aufgerüstet wird. Die wollen auch mehr Militärausgaben. Und an dem Punkt können die unterschiedlichen politischen Spektren in Deutschland eine gemeinsame Rechtsentwicklung hinlegen. Und da müssen wir viel massiver darauf hinweisen und auch viel massiver gegenhalten. Deswegen bin ich auch so skeptisch bei den Vorstellungen, dass man mit SPD und Grüne diesen Rechtstrend stoppen könnte. Also das kann ich im Moment überhaupt nicht erkennen, dass diese Parteien und auch nicht ihre Mitgliedschaft da wichtigen Widerstand bereit sind zu leisten gegen diese Aspekte der Rechtsentwicklung. Gegen andere sehr wohl, aber gegen diese Aspekte der Rechtsentwicklung überhaupt nicht.
Vielleicht können wir gleich tatsächlich, das wäre jetzt schon die perfekte Überleitung, um auf Formen der Verweigerung und auch Formen des Widerstands gegen zum einen Rüstungsstaat und auch Sozialkahlschlag darauf zu sprechen kommen, auf die Sozialproteste der Linkspartei, aber zum Beispiel auch die Anti-Wehrpflichtproteste, ne, der Schulstreiks, aber auch vielfältige andere Formen der antimilitaristischen Verweigerung. Vielleicht würde ich aber gern nochmal kurz mit euch, bevor wir das machen, auf die Folgen nach innen, sage ich mal, dieser Kriegsertüchtigung oder dieses Kriegsregimes, wie ihr es an einer Stelle in eurem Buch nennt, darauf zu sprechen kommen.
Ja.
Denn die sind natürlich auch tiefgreifend, ne? Also Sozialkürzungen und Aufrüstung hängen eng zusammen, aber auch eben die Kriegsertüchtigung der Köpfe, ja, und der Herzen spielt eine Rolle. Vielleicht mal, Chrissy, weil euer Sammelband auch sich tatsächlich dieser Frage der Folgen nach innen hin von Militarisierung und Aufrüstung sich widmet, den möglichen Folgen dann auch für die weitere Aushöhlung der Demokratie und die weitere Faschisierung. Ja, also ich meine, diesen neoliberalen Hammer oder dieser neoliberalen Horrorshow, die uns da von Schwarz-Rot präsentiert wird, ich meine, das ist ja quasi ein Wasser auf die Mühlen der Faschos wiederum nach innen. Ne? Also das, was uns da aufgetischt wird und hängt eng zusammen mit der Aufrüstung und den Kosten, die mit der Aufrüstung verbunden sind. Ja. Genau, also vielleicht mal aus deiner Sicht, wie strukturiert vielleicht das, was ihr da Kriegsregime nennt oder diese Kriegsertüchtigung vielleicht auch unsere Gesellschaften? Ja,
ich würde das vielleicht einmal gerade noch versuchen irgendwie zu umreißen, was wir damit meinen, wenn wir sagen Kriegsregime, weil das gerne missverstanden wird. Und was wir nicht meinen, ist ein Regime in einem politischen Sinne wie in einer Militärjunta oder so, wie in Lateinamerika. Wir meinen auch nicht ein Regime in einem Sinne von einem Akkumulationsregime. Also wenn wir sagen Kriegsregime, meinen wir nicht oder nicht nur eine Kriegswirtschaft oder irgendwie eine Umstrukturierung von Volkswirtschaft, sondern was wir versuchen mit dem Begriff zu beschreiben, ist eigentlich eine Umstrukturierung von Herrschaft in der Logik des Krieges. Da gibt es auch einen Beitrag im Sammelband von Raúl Sánchez Cedillo, der das nochmal ein bisschen erläutert und erklärt. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so ein Herrschaftsknäuel, wo sozusagen der Krieg eigentlich in der Mitte ist und alle sozusagen Stränge so ein bisschen da reinfließen. Das Ganze natürlich nicht widerspruchsfrei und auch nicht ohne Widerstand. Also wir gehen sozusagen nicht davon aus, dass das eine komplett gegessene Sache ist, dass jetzt alles komplett autoritär nur noch in der Logik des Krieges funktioniert. Was wir aber schon sagen, oder das ist die These, die wir im Buch aufstellen, ist, dass das eben Gesellschaften, so wie du es jetzt gerade auch in der Einleitung schon gesagt hast, dadurch quasi strukturiert werden. Wir denken, dass das umfasst auf jeden Fall ein Denken und eigentlich auch ein Handeln ein bisschen in der Logik von Polen, also von Gut und Böse, Freund und Feind, Innen, Außen, Mann, Frau und so weiter, dass eigentlich sozusagen die gesellschaftlichen Pole irgendwie darin extremer werden, was auch bedeutet, dass sich darin eine Form von, gesellschaftlicher Aushandlung ändert. Und ich finde, das hat man schon auch seit 2022 und insbesondere seit dem 7. Oktober und allem, was danach passiert ist in Gaza, gemerkt, dass sich sozusagen einerseits die Debattenräume krass verengen und andererseits aber auch auf den Straßen sozusagen die Möglichkeiten, überhaupt Protest zu artikulieren, viel krasser eingeschränkt worden sind. Und dass sich eben, wir nennen das im Buch immer so ein bisschen den dritten Pol, also das eigentlich so das Finden, das gemeinsame Suchen in der Gesellschaft nach irgendwie einer dritten Position, die vielleicht nicht entweder oder ist, sondern die irgendwie auch ein Denken mit einem Und zulässt. Und damit auch ein Denken in Widersprüchen irgendwie zulässt, dass das verschwindet. Genau, und das halt verknüpft, glaube ich, das sollte man, denke ich, auch noch erwähnen, mit, irgendwie einer krassen Instrumentalisierung, würde ich sagen, auch von Angst, also einer politischen Instrumentalisierung von Angst. So, Leute sind unsicher, Leute haben Angst. So, ich würde auch sagen, sie haben in der Klimakrise und im Krieg auch berechtigterweise Angst davor. Was natürlich, auf eine Art und Weise auch durch diese ganzen sozialen Kahlschläge, die du jetzt gerade schon genannt hast, auf eine Art auch noch verstärkt wird. Also Leute fühlen sich unsicherer, weil sie de facto unsicherer und prekärer leben. Und ich finde, damit kann man sich auch ein bisschen aus dieser Logik befreien. Das haben wir auch viel diskutiert, auch im Vorfeld, und diskutieren das auch immer noch, inwiefern man eigentlich von einem kausalen Zusammenhang sprechen kann. Also sozusagen passieren eigentlich die Sozialkürzungen gerade, weil es höhere Rüstungsausgaben gibt, oder passieren die Sozialausgaben sowieso, weil es halt irgendwie das neoliberale Sparprogramm von irgendwie Merz und Co. ist. Und da würde ich halt sagen, da geht es uns im Buch gar nicht drum, da irgendwie einen kausalen Zusammenhang herzustellen, zu sagen, das eine passiert, weil das andere passiert, sondern Fakt ist, die Dinge passieren halt zusammen. Und es fügt sich sozusagen ein in eine gesellschaftliche Dynamik, sozusagen, in denen es bestimmten Narrativen und bestimmten Deutungsmustern einfacher fällt, irgendwie hegemonial zu werden. Und ich würde auch sagen, das wäre dann vielleicht noch so ein bisschen der zweite Teil. Und ich meine, wir hatten das im Vorgespräch, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angerissen, Raul, dass für mich zumindest, wenn man Krieg und Militär irgendwie als gesamtes gesellschaftliches Verhältnis begreift, dann geht das immer auch einher mit irgendwie einer bestimmten Form von Härte, von Disziplinierung, von Zentralisierung, die halt nicht sozusagen nur in einzelnen Bereichen funktioniert, sondern die sich natürlich irgendwie weiterträgt in andere gesellschaftliche Verhältnisse, weil sich Gesellschaft eben nicht in ihre einzelnen Teile zerlegen lässt. Und dann halt schon die Frage ist, wenn sozusagen Militarisierung das große Thema ist, gerade unserer Zeit, dann was bedeutet das sozusagen für die Gesellschaft, in der wir leben? Also für feministische Politik, für antirassistische Politik und so weiter, wenn quasi diese ganzen Sachen eigentlich gerade Gesellschaft umstrukturieren.
Wobei, also ich bin eigentlich von dem Begriff des Kriegsregimes nicht so überzeugt und finde, genau da an der Stelle kann man das ganz gut auch zeigen, was so problematisch dran ist. Also diese Vorstellung ist ansonsten ja immer, eine militärische Gesellschaft wird männlicher, härter, preußischer, und da können wir ja jetzt beobachten, dass es Formen oder Bilder des Soldatischen gibt, wo die Drohnen fliegen und am Computer sitzen und auch überhaupt nicht mehr athletisch aussehen müssen. Und wir haben das jetzt auch schon bei anderen Konflikten erlebt, dass die israelische Armee sich queer präsentiert, also auch bestimmte Männerbilder nicht unbedingt reproduziert. Also ich glaube, da ist es nicht so eindeutig. Und ich würde aber sagen, was auf jeden Fall eindeutig ist, ist, dass wenn sozusagen das gemeinsame Interesse gegen einen äußeren Feind oder gegen eine andere Nation formuliert wird, dass dann alles andere so zurücktreten muss und vor allen Dingen eben die wirtschaftlichen, die Sachen, die sich wirtschaftlich äußern. Also ich habe schon gesagt, also die Diversität, die sexuelle Diversität ist offensichtlich kein Problem, das einzubauen. Das können also auch, man kann militaristisch und trotzdem queer auftreten bis zu einem gewissen Grad. Aber was auf jeden Fall nicht geht, ist hohe Sozialausgaben zu haben und hohe Militärausgaben. Und das ist natürlich das, was wir ganz stark gerade erleben, dass uns erklärt wird, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen. Und an dem Punkt, ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man jetzt in allen Bewegungen immer den Antimilitarismus hervorkehren muss. Also jede Bewegung muss auch selber ihre eigene Sprache und ihre eigenen Ziele formulieren und finden. Aber was natürlich schon wichtig ist, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass das miteinander zu tun hat. Und ein Grund, warum sich die Beschäftigten und die Gewerkschaften so viel bieten lassen gerade, hat natürlich auch damit zu tun, dass viele diesen komischen Militarisierungsdiskurs akzeptiert haben und auch der Meinung sind, dass man aufrüsten muss, weil das angeblich die Sicherheit erhöht. Also mit lauter Fragezeichen, was ist das für eine Sicherheit? Gegen wen wird da was gesichert? Naja.
Oder weil es noch irgendwie ein paar Industriearbeitsplätze erhält, ne? Ganz weil genau. Angesichts des China-Schocks und die deutschen Autohersteller und die blockierte grüne Transformation steckt jetzt das deutsche Kapital in der Krise, vor allem die Autokonzerne. Und da findet man es ja vielleicht auch super, dass man jetzt dann noch ein paar Panzer oder irgendwelches Material zuschießen kann. Und ein paar privilegierte beschäftigte Ingenieure zum Beispiel, die sich jetzt in den neuesten Startups verdingen oder eben auch da in der bei den Rüstungskonzernen, ja, die sind auch Teil, ja, dessen, würde ich sagen.
Also dieses Projekt, da muss man darauf hinweisen, weil es, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet ist, das angekommen ist. Der VW Osnabrück, das soll umgebaut werden zu einem gemeinsam mit einem israelischen Rüstungsunternehmen, zu einer Produktionsstätte für Rüstungsgüter. Also da sind wirklich skandalöse Entwicklungen im Gang und da gibt es bisher wenig Widerstand von den Gewerkschaften und von den Beschäftigten. Völliges Versagen befürchte ich, weil wenn man da nicht sich gegen mobilisiert, ich meine, was ist wichtiger für Arbeiterinnen und Arbeiter als das Leben ihrer Kinder? Also, dass da eine Gewerkschaft nicht aufwacht, ist mir echt schleierhaft.
Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen.
Gerne.
Naja, nur weil du das jetzt gerade gesagt hast, traue ich auch mit sozusagen irgendwie einem Queering oder einer bunten Bundeswehr. Das stimmt natürlich, aber ich finde, es gibt schon auch noch eine andere sozusagen feministische Perspektive, aus der heraus das eigentlich nicht sozusagen vereinbar ist. Und das ist genau, sind genau die Sozialkürzungen. Also sozusagen, wen treffen eigentlich diese ganzen Kürzungen so? Das treffen natürlich irgendwie die Marginalisierten, die Schwächsten, Frauen oder also ne, sozusagen Care, Fürsorge, Tragende und so weiter. Und ich finde sozusagen aus der Perspektive heraus, wenn man es dann tatsächlich miteinander in Verbindung bringt, also wenn man quasi diesen Zusammenhang herstellt, dass beides zusammen nicht funktionieren kann, Sozialausgaben und Rüstungsausgaben zu erhöhen, dann finde ich, gibt's da tatsächlich, also mit allen Ambivalenzen, da gebe ich dir recht, aber ich würde trotzdem sagen, das sind eigentlich, ist da sozusagen ein Gegensatz oder ein Widerspruch, der sich, glaube ich, nicht gut auflösen lässt und den man, glaube ich, auch deutlicher formulieren muss, vielleicht.
Ja, total. Ich wollte auch nicht sagen, dass jetzt, natürlich bleibt jede Militarisierung bleibt immer antifeministisch und auch immer letztlich antiqueer, aber zumindest diskursiv gelingt es ja manchen Armeen, das einzubauen. Und da ist ja eben gerade dieses israelische Beispiel schon auch ein bisschen erschütternd, finde ich. Also dass das als Argument verwendet wird für die israelische Armee, dass in Israel angeblich Homosexualität weniger verfolgt wird oder nicht verfolgt wird und dass das ein Argument wäre für die IDF. Ich meine, das sind ja für Leute, die ernsthaft queere Theorie und Politik machen, haarsträubende Argumente, aber es sind Argumente, die in Teilen der schwulen Szene, glaube ich, ganz gut ankommen. Und deswegen habe ich das gesagt, aber du hast natürlich völlig recht. Also das ist, bedeutet auf keinen Fall, also natürlich bedeutet Militarisierung auch eine Verschärfung von heterosexistischen Bildern und Normen.
Leute, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hört. Und wenn das so ist und ihr noch nicht Teil der großartigen Dissens-Crowd seid, dann schließt doch bitte jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Wir haben in den vergangenen Wochen leider ein paar Fördermitglieder verloren, einen Teil davon sicher wegen meiner Elternzeitpause Anfang des Jahres. Genau, und damit Dissens weiterhin eine stabile Zukunft hat, wollen wir wieder auf 1500 Fördermitglieder kommen. Da waren wir schon mal. Jetzt gerade sind wir so bei 1465, meine ich. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn es dir also gerade finanziell in den Kram passt und du möchtest, dass Dissens eine stabile Zukunft hat, dann schließ doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Klick jetzt auf Pause, geh in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, kannst Fördermitglied werden ab 3 Euro im Monat, kannst aber auch für 6 oder 10 Euro fördern. Und du sorgst mit deinem Beitrag dafür, dass ich ein gutes Auskommen habe für die Zeit, die ich in den Podcast hier stecke. Und du sorgst dafür, dass Dissens als Creative Commons kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen zur Verfügung steht. Außerdem winken als Fördermitglied Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's den Sammelband Verweigert euch abzustauben. Also geh jetzt oder nach der Folge in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Ich sag schon mal Dankeschön. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Raul Zelig und Chrissy von der Interventionistischen Linken Frankfurt. Ja, ich, also aus meiner Sicht muss man um diesen ja, breiten Konsens, der natürlich auch durch diese mediale Dauererzählung und durch diese parlamentarische Überrepräsentation, du hast ja schon gesagt, Raul, die Grünen und die SPD, die da voll drauf eingeschwenkt sind, und es war letztendlich ein sozialdemokratischer Kanzler, eine Partei, die in Willy Brandts Tradition steht, der diese Zeitenwende am Ende ausgerufen hat, so. Aber ich glaube, das müssen wir noch viel mehr und immer wieder pushen, ne? Also, dass erstens diese Aufrüstung nichts mit einem realen Bedrohungsszenario zu tun hat, ja. Also, dass Russland jetzt tatsächlich irgendwie am Brandenburger Tor übermorgen stehen könnte, sondern eben, wie du es ja auch schon beschrieben hast, ja, mit Großmachtprojektionen, sei es in einem transatlantischen Bündnis als Juniorpartner mit den USA oder sei es eben eigenständiger. Ne? Gibt es ja auch Fraktionen innerhalb Europas, die da mehr strategische Autonomie, aber eben halt auch als militärischer und geopolitischer Block und jetzt irgendwie nicht als Friedensprojekt oder so, wie man es jetzt irgendwie zum Beispiel linkerseits dann fordert, dass die Europäische Union sich darauf ausrichten müsste. Das ist der eine Punkt, finde ich, und der andere ist irgendwie, es wird auf eurem Nacken passieren oder es passiert jetzt schon auf eurem Nacken. So, ne? Also ist diese Verbindung von Rüstungsstaat und sozialem Kahlschlag. Also ja. Inga Solti hat das hier gesagt, ja, es ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben und die passiert jetzt gerade. Und wenn wir nicht aufbegehren, dann befinden wir uns morgen im Rüstungsstaat und bis 2035 sollen sie 200 Milliarden im Jahr ausgeben. Und das checken, glaube ich, auch nicht so viele Leute, dass 5% des BIPs, also nicht 5% des Haushalts, sondern 5% des fucking BIPs, ja. Und da wird der Druck, der jetzt schon da ist auf Gesundheit, Pflege, Rente und so weiter, und das wird auch nochmal alles mehr zunehmen, ja. Und das ist quasi eine Entscheidung zwischen ja, Kitas, Krankenhäusern oder Panzern, die uns da jetzt aufoktroyiert wird. Und mein Gefühl ist vielleicht so ein bisschen, dass das vielleicht auch noch da am ehesten der Hebel ist, wo sich dann vielleicht auch in dieser Dynamik des sozialen Kahlschlags vielleicht auch mehr Widerstand oder Mehrheiten für Widerstand organisieren lassen können, wenn man, glaube ich, diese Sachen miteinander auch in Verbindung bringt. Weiß nicht, wie ihr da drauf schaut, ob das jetzt in der Dynamik dieses Kahlschlags, den wir da erleben, ob das auch nochmal ein Fenster öffnet für die Linke und was es da eurer Ansicht nach bräuchte, um ja dieses Fenster dann auch zu nutzen, ja, also um tatsächlich mehr Leute da auch für eine linke Perspektive, eine Friedenspolitik, aber auch eine linke Perspektive auf den Sozialstaat zu mobilisieren.
Ja.
Wir haben ja jetzt Sozialproteste gesehen der Linkspartei ab Anfang Juni. Da war das Echo noch ziemlich verhalten für meinen Eindruck. Und am Anfang, Stichwort, das im Sammelband die Forderung vorkommt, okay, man sollte jetzt alle Kämpfe auch ne, zumindest auf die antimilitaristische Frage oder auf die Frage der Militarisierung rückbeziehen. Klima, Soziales, feministische Kämpfe und so weiter. Das hat dort am Anfang keine Rolle gespielt, ne? Die Aufrüstung bei den Sozialprotesten. Jetzt beim Parteitag war mein Eindruck, da gab es ja auch einen Beschluss zu, okay, diese Dinge miteinander zu verbinden, ja, also Aufrüstung und Sozialkahlschlag. Also meine Frage an euch, seht ihr zum einen, dass das vielleicht der Punkt ist, wo Leute zur Einsicht kommen, ja, und wo sich vielleicht noch mehr intervenieren lässt von links. Und wenn das so ist, wie muss man es angehen? Ja. Und wie blickt ihr vielleicht auf die Sozialproteste ja, der Linkspartei, die ja gegenwärtig angesichts von Bewegungsschwäche irgendwie der einzige Player ist, der überhaupt was auf die Straße gebracht hat? So, ja.
Naja, ich glaube, alles irgendwie, was gerade so ein bisschen an Bewegung passiert, gibt mir erstmal Hoffnung. Und ich finde, also genau, und Mut irgendwie, dass es diese Sozialproteste jetzt gibt, auf, wir machen jetzt irgendwie unseren nationalen Sozialstaat besser. Die ist, glaube ich, vorbei. Und ich glaube, das ist auch sozusagen so ein bisschen unsere These, in der oder aus der heraus wir schreiben, eigentlich zu sagen, in sozusagen diesen ganzen Umstrukturierungen, die gerade global passieren, und die sich natürlich irgendwie national unterschiedlich ausprägen, steckt eigentlich auch eine Möglichkeit, nämlich eine neue Art und Weise oder eine neue Lebensweise irgendwie zu formulieren oder zumindest mal wieder denkbar zu machen, die halt nicht, naja, irgendwie auf Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen irgendwie beruht und dass das eigentlich auch mal die Aufgabe von der Linken war und das Selbstverständnis von der Linken war, dass man dafür kämpft. Und ich glaube, das habe ich in den vergangenen 4 Jahren in vielen Protesten, die so passiert sind, vermisst, weil ich mir denke, so ja, natürlich ist es bequem, jetzt irgendwie in der deutschen Arbeiterklasse weiß ich nicht, irgendwie sichere Arbeitsplätze und eine gute Gesundheitsversorgung zu versprechen, das ist ja auch richtig. Also es geht ja überhaupt nicht darum, dass die Leute sozusagen diese Forderungen, dass die irgendwie illegitim sind oder so. Aber ich glaube, man kann da halt nicht stehen bleiben, weil alles, was wir jetzt irgendwie spätestens in den letzten 4 Jahren erleben, eigentlich zeigt, dass es halt so nicht weitergeht und dass, wenn man das nicht schafft, darin irgendwie eine transnationale Perspektive zu formulieren, man eigentlich, würde ich sagen, zwangsläufig wieder in der Logik endet von Abschottung und von Krieg und in Zukunft auch noch mehr als jetzt ohnehin schon von einem Kampf um Ressourcen, die es halt auch braucht, um irgendwie diesen Lebensstandard hier halt aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen so ein moralisches Argument, aber ich finde es, glaube ich, trotzdem richtig, das zu machen und zentral das immer wieder zu betonen. Und das würde ich mir eigentlich, das wäre so mein Wunsch oder meine Hoffnung an die Sozialproteste und an die Gewerkschaften vor allem, sozusagen ihre Position nicht auf dem Rücken von Gesellschaften anderswo auszutragen. Und ich glaube, da steckt eigentlich eine große Chance drin, die man jetzt nutzen müsste. Ich weiß nicht, ich muss immer so an ein Zitat von, ich weiß gar nicht, ob die das bei dir im Podcast gesagt hat, Lukas, oder woanders, aber von Natascha Strobel denken, die, da ging es um auch Faschisierung oder so, aber die hat so eine Formulierung benutzt, die ich so ganz interessant fand, die meinte so, alle haben verstanden, also wirklich alle haben verstanden, dass die Tube einfach leer ist. So, also so, wie es halt die letzten Jahre funktioniert hat, wird es einfach nicht weitergehen. So, das heißt, man muss irgendwie einen neuen Modus darin finden, sich als Gesellschaft zu organisieren. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, den wir darin setzen können, dass in dieser ganzen Unstrukturierung und Unsicherheit eigentlich eine Chance auch für Linke liegen könnte, eine neue Idee irgendwie zu formulieren.
Ja, ich finde aber schon auch total wichtig, dass Menschen für soziale Sicherungssysteme kämpfen. Das ist manchmal, und in Verteidigung bestehender sozialer Sicherungssysteme kämpfen. Das ist tatsächlich auch immer so ein ganz schmaler Grat. Also ich zucke immer zusammen, wenn jemand sagt, wir müssen unseren Sozialstaat oder einen Wohlfahrtsstaat verteidigen, weil dann habe ich genau die Assoziation, die du gerade gehabt, angesprochen hast, nämlich wenn man den Wohlfahrtsstaat verteidigt, dann macht man Schotten dicht. Und das ist keine linke Position. Eine linke Position ist, Gleichheit und egalitären Zugang zu Rechten zu verteidigen. Aber zum Zugang zu sozialen Rechten gehören natürlich auch die sozialen Sicherungssysteme und natürlich für die Beschäftigten auch die Verteidigung von Arbeitsplätzen, die einigermaßen okay, wo man einige da einigermaßen okay Arbeitsbedingungen erkämpft hat. Also deswegen, man muss natürlich unbedingt Beschäftigte unterstützen, dabei, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und man muss sie aber auch darin ermutigen, für sinnvolle Arbeitsplätze und Produktionsverhältnisse zu kämpfen. Also die Beschäftigten haben ja selber auch keinen Bock drauf, Panzer zu bauen. Die bauen ja auch lieber was Sinnvolles. Zumindest die meisten Beschäftigten, wenn sie anfangen, drüber nachzudenken, ziehen das natürlich vor. Also man sollte hier nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern man sollte, wir müssten viel aktiver aufeinander zugehen und vorsichtig sein mit der Unterstellung, dass jemand sozusagen der seinen sozialen Lebensstandard verteidigt, dass der das auf den Rücken von anderen macht, weil man darf auch nicht vergessen, ein Industriearbeitsplatz ist ein extremes Maß an Ausbeutung, selbst da, wo sie gut bezahlt sind. In der deutschen Automobilindustrie gibt es tatsächlich für die Kernbelegschaften gute Löhne noch, aber erkämpfte gute Löhne und gleichzeitig ein ungeheuer hohes Maß an Ausbeutung, an Verdichtung der Arbeit. Und insofern sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn wir mit den Leuten oder über Leute sprechen, zu unterstellen, dass da irgendwelche Privilegien verteidigt werden. Aber ansonsten gebe ich Chrissy völlig recht. Ich glaube, dass das eigentlich auch eine Chance eröffnet, weil immer deutlicher wird, dass diese Verhältnisse, diese kapitalistischen Verhältnisse in mehrer Hinsicht auf große Katastrophen zulaufen. Also beim Klimawandel erleben wir es gerade wieder. Wir erleben gerade wieder, dass die nationale Konkurrenz der Standorte, die Konkurrenz Standortvorteile, dass die ganz schnell umschlägt in militärische Konflikte. Also eine alte These der Imperialismus-Theorie aktualisiert sich aufs Neue, dass Länder und Unternehmen, die eine Zeit lang sehr gut miteinander kooperieren können, plötzlich in eine militärische Dynamik hineinlaufen, weil sie um Ressourcen und Märkte konkurrieren. Also da sieht man, dass dieses Wirtschaftssystem, das uns immer so als alternativlos verkauft wird, wirklich keine Alternative bietet und vor allen Dingen auch keine Zukunftsperspektive bietet. Und dass es deswegen notwendig ist, über grundsätzlich andere Verhältnisse nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir eben so dieses Szenario des wachsenden, des erstarkenden Faschismus vor Augen haben. Also wenn wir den Faschismus stoppen wollen, dann müssen wir wirklich über grundlegende Alternativen zum des sozialen und ökonomischen Systems nachdenken. Oder nicht nur nachdenken, sondern die aufbauen. Mhm. Und das beinhaltet natürlich auch, das über die Grenzen hinweg zu tun. Also das ist, ist kein nationalstaatliches Projekt, sondern die Belange der Menschen von unten und die gleichen Rechte der Menschen lassen sich nur jenseits der Nationalstaaten verteidigen, über die Nationalstaaten hinweg. Und gerade dieses Militarismusproblem oder Militarisierungsphänomen wirft das ja auch auf. Also wir brauchen die gemeinsamen Kämpfe von Leuten in verschiedenen Nationalstaaten, die sich gemeinsam ihren Eliten verweigern. Ja, also das, was die deutsche Arbeiter oder die internationale Arbeiterbewegung 1914 nicht geschafft hat, nämlich sich grenzübergreifend zu verweigern, zu sagen, ich ziehe doch nicht für euch eure Interessen in den Krieg. Diese Haltung müsste jetzt erarbeitet werden, grenzüberschreitend zu vermitteln. Wir brauchen eine Internationale der Menschen, die desertieren, die sich den nationalen Eliten verweigern und eben sagen, warum sollte ich als einfacher Mensch in der Ukraine auf einen einfachen Menschen in Russland oder umgekehrt schießen? Beziehungsweise umgekehrt ist jetzt wahrscheinlich richtiger zu sagen. Also man braucht ein Bewusstsein in der russischen Bevölkerung darüber, dass man sich den Eliten verweigert. Und wir brauchen das natürlich auch bei uns. Wir brauchen auch bei uns ein Bewusstsein dafür, dass diese ganze Panikmache gegen Russland nicht das Interesse von uns einfachen Menschen in Deutschland ist, sondern ein geopolitisches Interesse unserer Wirtschaftseliten oder unserer politischen Eliten. Hm.
Naja, ich würde auch nochmal darauf hinweisen, dass die Frustration, die ich eben geäußert habe, sich nicht gegen die Leute richtet, die unter prekären Bedingungen arbeiten und erleben, dass die irgendwie für ihren irgendwie teilweise sehr beschissenen Lebensstandard irgendwie protestieren und kämpfen, finde ich total nachvollziehbar und total gut. Und ich sehe schon auch, dass teilweise sozusagen Leute in diesen Situationen auch einfach vielleicht andere Probleme haben, weil sozusagen Krieg hier eben noch nicht so eine große Rolle vielleicht im Alltag spielt, abseits von irgendwie einer bestimmten Präsenz oder bestimmten Diskursen oder so. Aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Pflegekraft im Krankenhaus ist und irgendwie die ganze Zeit buckelt, dann sind das vielleicht auch nicht die Sachen, die irgendwie gerade primär die größte Rolle spielen, sondern meine Frustration richtet sich eigentlich eher gegen die Gewerkschaften, die das nicht hinbekommen, diesen Zusammenhang irgendwie teilweise klarer zu machen, gerade bei den Großen. Naja, und ich meine, wer sind wir auch als IL uns hinzustellen und zu sagen, so, ihr müsst jetzt eine antimilitaristische Bewegung sein. Das ist ja eher ein Vorschlag sozusagen, vielleicht darin auch was Gemeinsames zu finden und sozusagen die Hoffnung, dass das halt wieder einen linken Konsens geben kann, indem man halt, naja, irgendwie Gewaltverhältnisse ablehnt. Und ich glaube, wenn Leute das grundsätzlich überzeugend finden, dann hätte man vielleicht auch wieder einen Raum, in dem man über bestimmte Positionen vielleicht auch besser streiten kann, weil den gibt's halt gerade nicht. Und ich glaube, den bräuchte es alle. Und dann, genau, ist es vielleicht eher, also ist es weniger eine Frage von, es müssen jetzt alle Bewegungen antimilitaristische Bewegungen sein, sondern was ist denn aber vielleicht sozusagen ein Konsens, unter dem wir uns da verbinden könnten oder so. So würde ich es vielleicht eher umformulieren. Und nicht so, das kommt mir sehr von oben sonst vor. Auch wenn ich sehe, dass die Formulierung im Buch da vielleicht das auch hergegeben hat, irgendwie diese Absolutheit. Ja.
Also ich wünsche mir natürlich auch, dass die alle Bewegungen antimilitaristisch sind. Ich glaube, politische Klarheit ist natürlich immer hilfreich. Auch so Bewegungen, die Dinge klarer haben, können auch besser kämpfen und besser Erfolge erzielen. Insofern wünsche ich mir das natürlich. Aber ich habe vorhin, glaube ich, nur gesagt, dass Bewegungen ihre eigenen Forderungen und ihre eigene Sprache finden müssen und dass sich das nicht so verordnen lässt. Also wenn sich jetzt tatsächlich aus den Sozialverbänden oder aus den Jugendeinrichtungen oder aus dem Pflegesektor oder in den Krankenhäusern eine Bewegung entsteht gegen die Sozialkürzung und gegen dieses Kürzungspaket der Bundesregierung, dann müssen die Leute selber entscheiden, was sie reinschreiben und die das tragen, diese Bewegung tragen. Und wenn die Leute den Antimilitarismus nicht nach vorne stellen, dann kann man das nicht sozusagen von außen einfordern. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass soziale Kämpfe ihren eigenen Fokus entwickeln. Das wollte ich vorhin mal sagen. Aber ich sehe natürlich unbedingt, dass Linke für die Verknüpfung auch arbeiten müssen und auch in ihrer Argumentation auch darauf hinweisen müssen, wie verknüpft das ist. Und das ist über die Haushaltsfrage natürlich verknüpft, aber auch in vielen anderen Hinsichten ist es, also über die, dass der Militärhaushalt über die Kürzungen finanziert wird, darüber ist es notwendigerweise verknüpft, aber es ist auch über andere Aspekte verknüpft und deswegen bin ich natürlich auch einverstanden damit, dass man antimilitaristisch argumentieren muss, unbedingt.
Ja, sehe ich schon auch so. Und gut, dass die Linkspartei das vielleicht mehr versuchen will, ja, Antimilitarismus und Sozialproteste zusammenzudenken. Und schlecht, dass wir es bei den Industriegewerkschaften zu wenig sehen, ja, dass die Friedensfrage da mit der Frage ziviler Konversion nicht verknüpft wird, ja. Also die Pläne für eine zivile Konversion des VW-Werks, da gibt es gute, die liegen vor, aber es bräuchte halt mehr Druck, ne, oder Gewerkschaften, die willens sind, da eine Belegschaft zu organisieren und da Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Das passiert viel zu wenig. Mhm. Genau. Und ja, Raul, ich würde das auch voll unterschreiben. Eine Internationale der Menschen, die desertieren, das ist catchy, das braucht's und könnte wahrscheinlich die Überschrift des Podcasts werden, by the way. Und ja, es gilt, solidarisch zu sein mit Deserteuren in der Ukraine und auch in Russland. Ich würde aber schon auch anmerken, zur Realität gehört leider auch, dass Russland eine rechte Diktatur ist, der es gelingt, Leute an die Front zu mobilisieren, entweder aus Überzeugung, weil sie indoktriniert sind oder aus einfach krassem Zwang. So, ne? Und das ist auch eine Realität. Also ja, einerseits, da wird eine Angst geschürt, gerade irgendwie eine Angst vor einem weiteren Vormarsch ins Baltikum und so. Und das wird missbraucht, um Europa militärisch, geopolitisch aufzustellen und so. Aber andererseits steht der Feind der Freiheit eben gegenwärtig nicht nur im eigenen Land, also sondern auch in Moskau. Also braucht es neben irgendwie einem Internationalismus auch komplizierte Diskussionen, meiner Ansicht nach zumindest, über, weiß ich nicht, eine europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur. Und dann sind wir statt bei Militärs abschaffen, was als Endziel toll ist, was ich unterschreibe, bei vielleicht auch so unbequemen Zwischenschritten wie Verteidigungsfähigkeit oder strukturelle Nichtangriffsfähigkeit als Bedingung für zukünftigen Frieden. Und ich glaube, da muss die Linke auch sprechfähig sein in solchen Fragen. So, genau. Aber ja, ich denke, das ändert nichts daran, dass am Anfang irgendwie ein klares Nein stehen muss zu Aufrüstung, Militarisierung. Und wenn es um so ein Nein der Verweigerung geht, euer Sammelband heißt ja Verweigert euch, da sehen wir ja auch schon vielfältige Formen der Verweigerung.
Ja.
Also wir sehen ukrainische SoldatInnen, die desertieren en masse. Und ich glaube, die EU hat jetzt gerade wieder den Schutz, ne, von ukrainischen Männern etwa eingeschränkt, ne? Auch ein Unding, weil es auch etwas ist natürlich, was den Krieg wiederum potenziell auch verlängert. Ein Abnutzungskrieg, der schon so viele Opfer gefordert hat. Wir sehen auch die Schulstreiks, hatte ich schon erwähnt, gegen die Wehrpflicht. Gruppen, die auch Rüstungsproduktion sabotieren etwa. Hätte mich mal euer Blick interessiert. Wie blickt ihr auf das gegenwärtige Feld von antimilitaristischem Widerstand? Und was sind aus eurer Sicht vielleicht auch wichtige Hebel, ja, um den Zeitgeist, den wir jetzt gerade haben, wie er ist, den vielleicht auch nochmal zu verschieben ein bisschen?
Naja, also genau, ein paar hast du jetzt ja auch schon genannt. Ich finde Schulstreik auf jeden Fall oder die Schulstreiks, die irgendwie stattgefunden haben, gegen die Wehrpflicht, geben mir richtig viel Hoffnung. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass man das noch schafft, besser zu verknüpfen, mit zum Beispiel der Situation von Desertierenden aus der Ukraine, aber auch aus Russland, die nämlich gar nicht anerkannt werden, gerade als Deserteure. Und das ja eigentlich, würde ich denken, ein mega cooler Anknüpfungspunkt wäre irgendwie eine Form von Schulstreik, der ja erstmal, würde ich sagen, so was sehr Nationales irgendwie ist, den irgendwie mehr zu transnationalisieren und sozusagen diese Forderung oder diese These, die wir da im Buch aufstellen, quasi zu sagen, was wir eigentlich wollen. Du hast es eben nochmal auch in deinen Worten gesagt, Raul, das fand ich ganz schön, die Internationale der Desertierenden, dass man da versucht, das sozusagen noch mehr zu verbinden und irgendwie mehr abzuholen. Und ich glaube, insgesamt bin ich gar nicht so Fan davon, so, wir hatten gestern Abend eine Veranstaltung, wo dann irgendwie die Frage kam, aber was braucht es denn jetzt und sind irgendwie unterschiedliche antimilitaristische Praxen, stehen die nicht teilweise auch im Widerspruch zueinander, wenn man jetzt irgendwie so in Richtung Sabotage denkt oder irgendwelche antimilitaristischen Camps oder so, holt man damit jetzt wirklich die gesellschaftliche Mehrheit ab? Und ich glaube, was ich mir mehr wünschen würde, ist, die Sachen nicht so gegeneinander auszuspielen. Also ich glaube, es braucht den Schulstreik, es braucht irgendwie die Rheinmetall- und Waffencamps, von denen jetzt das nächste in Köln sein wird im September. Es braucht, es braucht Sammelbände, es braucht Bücher, es braucht Debattenbeiträge, es braucht irgendwie eine Auseinandersetzung in der Linkspartei. Was ist eigentlich linke, antimilitaristische Außenpolitik, sowas? Ich sehe nicht, dass wir sozusagen gerade einen Raum haben, in dem man wirklich irgendwie von einer Form von Kohärenz, irgendwie von einer antimilitaristischen Bewegung sprechen könnte. Und ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang. Also gerade so, wie ich darüber nachdenke, geht es eigentlich hauptsächlich darum, erstmal in den Köpfen, also sozusagen die Kriegstüchtigkeit in den Köpfen irgendwie, naja, anzugehen und irgendwie anzufangen, da so halt Widerspruch irgendwie zu säen und den irgendwie überhaupt formulierbar und denkbar zu machen für die Leute. Und ich glaube, das muss auf ganz vielen Ebenen passieren, von ganz vielen Akteuren.
Hm. Ja, vielleicht kannst du ergänzen, Raul, wie blickst du drauf? Und vielleicht noch ergänzend, mir scheint, wir haben es auch schwierig, weil es zum Teil in der klassischen Friedensbewegung auch echt schlimme Positionen gab und gibt. Also zum Beispiel Positionen, die das putinsche Regime verharmlosen oder sich auch ins Camp von Autokraten stellen, sei es auf die Seite von Putin oder sei es auf die Seite von irgendwie den Mullahs, weil der Feind meines Feindes, also der eigenen Imperialisten im eigenen Land, ist mein Freund so ungefähr, und das kann es halt auch nicht sein. Aber ja, wie blickst du da drauf und verändert sich da vielleicht auch was zum Positiven?
Ich glaube, dass es in der Friedensbewegung, die es ja nach wie vor gibt, wenn auch sehr klein, schon auch ein Problem war in den letzten Jahren, dass diese Unterschiedlichkeiten nicht geklärt worden sind. Also ich würde mal selber so als Beispiel, ich ging auf eine Demo, wo russische Fahnen zu sehen sind oder Fahnen der Islamischen Republik Iran. Solche Demonstrationen verlasse ich in der Regel auch, ja, weil ich finde, da wird ja eigentlich dann nur das geopolitische Lager ausgetauscht. Also da kann ich nicht erkennen, wo der antimilitaristische Standpunkt ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass in den letzten Jahren das Feld einfach besetzt war. Und ich bin jetzt auch schon auch sehr dafür, dass man auch sehr unterschiedliche Positionen aushält, aber dass man eben auch sich von einer bestimmten Lesart auch klar abgrenzt. Also genau, also nicht das andere geopolitische, zum anderen geopolitischen Lager zu gehören, ist keine antimilitaristische Position. Mhm. Ein anderes Problem, was ich auch sehe in der Friedensbewegung, ist, dass Beispiel Ostermärsche vieles auch ritualisiert wirkt. Und ich glaube, dass das wenig Ausstrahlung auch deshalb hat. Aber genau, ich würde, das geht uns bestimmt ja allen ganz ähnlich. Die Schulstreiks finde ich sehr, sehr überzeugend. Ich finde, da haben Leute ganz unmittelbar eine Sprache gefunden und unmittelbar ins eigene Interessen vertreten. Und das ist sicherlich was, wo wir alle anknüpfen können. Also das ist, man sieht, es gibt schon Ansätze für eine antimilitaristische Bewegung, die sind schon da, es sind schon 10.000 auf der Straße. Und daran gilt es anzuknüpfen. Auch die Camps, Rheinmetall und Wacheln, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, dass das also schon seit vielen Jahren sehr konsequent da eigentlich gemacht wird, die Rüstungsindustrie zu blamieren und symbolisch zu attackieren. Das finde ich sehr gelungen. Also es gibt wichtige, richtige Ansatzpunkte. Es gibt sie übrigens auch. Netzwerk Friedenskooperative heißt das, glaube ich. Das sind, soweit ich weiß, neben so klassischen Kriegsdienstverweigerergruppen auch kirchliche Gruppen drin. Das finde ich auch sehr gut. Also ich würde auch durchaus sagen, es gibt in der ganzen gesellschaftlichen Breite Leute, die das gut gemacht haben und die auch sich gute Positionen erarbeitet haben, durchaus zum Beispiel eben auch kritische Positionen zu Russland. Also es gibt Möglichkeiten in anderen Spektren, da nach Verbündeten zu suchen und sich darüber dann sozusagen auch einen Aufbruch zu erarbeiten. Weil ich glaube, viele waren jetzt abgeschreckt über 10, 15 Jahre, wo Friedensbewegung so komisch sich selbst markiert hat, Teile der Friedensbewegung. Und ich glaube, das ist was sich aufbrechen lässt. Mhm.
Eine Sache, die mich noch interessiert hätte, geht an dich, Raul, die Frage, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Gesprächs, da werden wir dann Widersetzen gehabt haben gegen den AfD-Parteitag. So ist es wahrscheinlich, was jetzt irgendwie antifaschistische Bewegungen angeht, gerade in Deutschland irgendwie der Player gerade, der auch unterschiedlichste Akteure da in so einem gemeinsamen Moment zusammenbringt gegen die AfD. Und du hast vor dem Hintergrund dessen auch deine Analyse, ne, dass Faschisierungsprozesse vor allem auch aus der Mitte der Gesellschaft, ne, hervorgehen. Hast du an einer Stelle, ich glaube Acker-Analyse war es, wenn ich mich nicht irre, quasi auch diese Art des Protests solidarisch kritisiert. Die Frage gestellt, ist das denn der richtige Gegner? So, ne? Und vor dem Hintergrund irgendwie auch der ganzen Aufrüstung, Militarisierung, der migrationsfeindlichen Abschottung, die wir sehen aus der Mitte heraus, und lassen sich auch noch andere Dinge nennen, ja. Und mit Blick auch irgendwie, ne, dass wir es ja gerade auch mit einer Bewegungsschwäche vielleicht auch zu tun haben, ist das der richtige Gegner, die AfD da? Bräuchte es vielleicht was anderes?
Ja, es war eigentlich weniger eine Kritik an Widersetzen als der Hinweis darauf, dass sich mit dem Widerstand gegen die AfD der Faschismus nicht stoppen lässt. Also die Vorstellung, dass der Faschismus alleine zentral von der AfD ausgeht, diese Vorstellung halte ich für falsch. Das habe ich am Anfang schon begründet. Ich glaube, das ist viel tiefer liegendes, auch nicht nur ein ideologisches Problem. Also man wird den Faschismus auch nicht stoppen, indem man Wähler überzeugt alleine oder indem man bestimmte Vorstellungen abwehrt, auch nicht indem man rassistische Verhaltensweisen abwehrt, sondern vieles ist einfach eingebaut in die soziale und ökonomische Struktur unserer Gesellschaft, also in den Kapitalismus, und ergibt sich aus den Krisen des Kapitalismus. Und ist es deswegen wichtig. Also es ist natürlich kein automatischer Prozess. Es lohnt sich, politische Kämpfe zu führen. Aber eben ist es schon wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass das in der Fokussierung auf die AfD, dass das zentrale Aspekte dieser Veränderung außen vor lässt.
Okay.
Genau. Am Anfang habe ich das, glaube ich, schon ein bisschen ausführlich erklärt, muss ich nicht nochmal wiederholen. Aber ich glaube jetzt konkret, die zu widersetzen. Also ich bin natürlich unbedingt dafür, dass man mit ganz vielen Leuten hin nach Erfurt fährt. Und ich bin natürlich auch dafür, dass man kollektiv zivilen Ungehorsam organisiert. Das ist immer gut. Ich würde auch mit jemandem aus der CDU, an dem ich dolle Kritik habe, mich gemeinsam in eine Straßenblockade stellen. Ich würde mal anzweifeln, dass sich viele CDUler daran beteiligen würden, aber falls es die gibt, sollte man das unbedingt machen. Ja, also
ich glaube, da sind jetzt eher so Jusos und Grüne Jugend und so dabei.
Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch Beispiele aus der Union, ne? Also es gab jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren mit der Geflüchtetenbewegung, gab es Bürgermeister aus der Union in Süddeutschland, die sich sehr in der Geflüchteten Solidarität engagiert haben, zumindest anfangs, ja. Und da hat man auch teilweise positive Überraschungen erlebt. Also ich will überhaupt nicht gegen breite Bündnisse sprechen. Ich will auch nochmal daran hinweisen, also es gibt mit Walter Lübcke einen CDUler, der von den Rechtsextremen erschossen worden ist. Also insofern, das ist schon wichtig, das zu erkennen, dass das nicht deckungsgleich ist, dass die rechte Politik der CDU ist nicht das gleiche wie ihre Mitgliedschaft. Also gibt es ganz viele gute Gründe, nochmal zu differenzieren. Aber was trotzdem natürlich wichtig ist, ist, dass dieser Rechtstrend sehr, sehr viele Aspekte hat. Und diesen Militarisierungsaspekt, der zum Beispiel geht nicht zentral von der AfD aus. Der hat ganz andere Träger im Moment in der bundesdeutschen Gesellschaft. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch gegen zu agieren. Aber ich glaube, die Leute, die widersetzen, tragen und organisieren, die wissen das auch. Also ich bin ja mit denen auch schon öfter auf Podien gesessen oder kennen teilweise auch Leute, die aktiv sind, und die sagen, naja, es ist halt ein ganz wichtiges Feld, wo sich viele Leute gerade dran politisieren, und die haben natürlich, ich würde immer sagen, die Orte, wo Menschen sich politisieren und grundsätzliche Fragen stellen und zivilen Ungehorsam einüben, da sollte man solidarisch zusammenstehen. Also ich wollte in keiner Weise sagen, dass das nicht gut wäre, dahin zu fahren. Wenn ich jetzt nicht gerade viel zu tun hätte, wäre ich sicherlich auch gefahren nach Erfurt.
Ja. Können auch die Ausgangspunkte sein für einen sozialen Antifaschismus, wie auch immer der dann aussieht. Vielleicht nur ihr beiden zum Ausblick. Also es ist immer noch ein furchtbarer Krieg am Laufen in Europa, in der Ukraine durch Russland. Und die EU tut auch wenig dafür, dass es da zu einem Ende kommt, sondern macht diesen Abnutzungskrieg weiter. Wir haben Trump und seinen gewaltvollen Imperialismus, den ihr schon beschrieben habt hier im Podcast. Wir haben das irrationale Hochrüsten oder mit Großmachtprojektionen oder aus Großmachtprojektionen heraus ein Aufrüsten in der EU. Faschisierungstendenzen, ja, schwarz-blaue Koalition nicht ausgeschlossen. Dann alles natürlich keine schönen Aussichten. Was ist euch da vielleicht nur zum Abschluss? Was ist euch Kompass in diesen Zeiten? Was ist vielleicht das, was ihr noch zum Schluss unseren Zuhörern dann mitgeben wollt? Chrissy.
Ich werde was Kitschiges sagen, schon mal die Vorwarnung.
Sehr gut, jawohl, bisschen Romantik.
Ein bisschen Romantik. Naja, ich hätte schon gesagt, dass für mich, also es ist natürlich auch jetzt eine sehr persönliche Antwort, aber für mich ist das schon die Frankfurter Ortsgruppe. Und ich würde sagen, das Produkt von dieser Orientierung oder von diesem Kompass, darüber haben wir jetzt die letzten anderthalb Stunden gesprochen. Also was sozusagen passiert, wenn Leute an einem Ort zusammenkommen und sich politisch verständigen. Und das würde ich einfach nochmal auch hervorheben, dass das sozusagen eine kollektive Anstrengung war, dieses Buch zu schreiben, dass das schon, glaube ich, bei uns allen dazu geführt hat, dass wir also genau uns in diesem Ort sozusagen der kollektiven politischen Bestimmung irgendwie nochmal, naja, bestätigt gesehen haben und den, der für mich persönlich irgendwie auch so sehr besonders ist, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser ganzen Kollektivität man trotzdem irgendwie auf eine Art als Einzelne darin noch Platz hat. So. Ja. Und manchmal ist das natürlich auch eine krasse Zumutung. Also man mutet sich selbst den anderen zu, die anderen muten sich uns zu und ich glaube, also genau, warum ich das sage, ist, dass ich das nicht romantisieren will oder so. Also ich glaube, so politische Arbeit und politische Organisierung, natürlich ist es ein Kompass, aber es ist auch am Ende des Tages ja, eine Anstrengung. Und ich finde aber, dieser Ort irgendwie sozusagen den zu haben, da gesehen zu werden, gehört zu werden, korrigiert zu werden, kritisiert zu werden, zu widersprechen und das irgendwie auszuhalten, glaube ich, in einer Welt, die sehr unsicher ist und sehr grausam und sehr, sehr hart und die einen, glaube ich, leicht überfordern kann, ist manchmal, habe ich das Gefühl, ganz hilfreich und schön, sich irgendwie halt Leute zu suchen und sich mit denen gemeinsam zu organisieren. Das ist irgendwie kitschig und banal. Aber das sorgt, glaube ich, in diesen Zeiten bei mir persönlich und ich glaube aber auch bei uns allen irgendwie für eine innere Kraft. Und eigentlich wünsche ich allen Linken, aber eigentlich auch allen anderen, eine Ortsgruppe wie unsere. Also ich glaube, es braucht irgendwie mehr solche Orte.
Ja. Auf jeden. Danke dir. Raul?
Ja, ich würde allgemeiner sagen, dass ich finde, dass diese düsteren Zeiten natürlich auch was einen Horizont eröffnen können. Also ich teile das Entsetzen jetzt über Trump natürlich, aber gleichzeitig auch wieder nicht, weil ich finde, die Geschichte Europas und die Geschichte der dieses ökonomischen Aufstiegs Europas ist, wenn man sich historisch anguckt, eine Geschichte des Kriegskapitalismus, die Geschichte permanenter Gewaltausübung. Wer es nicht glaubt, kann es nochmal wunderbar zusammengefasst lesen bei Sven Beckert. Der hat gerade so nochmal so ein 1000-Seiten-Buch über die Geschichte des Kapitalismus geschrieben und aufgezeigt, wie sehr das von Anfang an verschränkt war mit einem Gewaltprojekten. Dieser Aspekt, der kommt periodisch sozusagen an die Oberfläche und insofern ist also Trump, weiß ich nicht, ich würde mal so sagen, dass wir jetzt eigentlich gezeigt bekommen, was eigentlich den Charakter dieses ökonomischen Systems die ganze Zeit ausmacht. Und deswegen sind die Zeiten vielleicht auch nicht so düster, weil es gehört natürlich auch, der erste Schritt zu einer Veränderung und zu einer Verbesserung ist die Einsicht in die Verhältnisse. Und ich glaube, das leuchtet schon immer mehr Leuten ein, weltweit. Wir haben zum Beispiel auch dieses interessante Phänomen in den USA, dass sich zum ersten Mal seit langem wieder eine Linke formiert, gerade in so einem Land, wo der Antikommunismus total tief verankert war. Und das hat damit zu tun, dass immer mehr Leuten einleuchtet, dass der Kapitalismus und die Nationalstaaten ihnen nicht wirklich was zu bieten haben. Also von der Klimakatastrophe, die immer weiter geht und die innerhalb dieses politischen und ökonomischen Systems nicht gelöst werden kann, bis hin eben zu den wachsenden militärischen Konflikten oder eskalierenden militärischen Konflikten, die immer extremer werdende soziale Ungleichheit. Das gibt ja viele Aspekte davon, dass dieses System sozusagen in den Selbstzerstörungsmodus übergegangen ist. Und ich glaube, dass das einem die Augen öffnen kann, zu sagen, okay, wir müssen es halt wirklich komplett anders machen. Und das ist, finde ich, durchaus auch wieder ermutigend. Also ich glaube, Linke ist gut daran beraten, wäre gut beraten, wenn sie jetzt wirklich auch wieder Systemalternativen ins Gespräch bringt und entwickelt, sich wirklich Gedanken darüber macht, wie eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen kann, die nicht so aussieht wie die sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts. Es gibt eine ganze Menge Erfahrungen, an die man anknüpfen kann, zum Beispiel die Verteidigung des Öffentlichen und des Gemeinwirtschaftlichen, also von dem klassischen Allmende-System bis eben hin zur öffentlichen Grundversorgungssystem. Gibt es große Erfahrungen damit, dass Dinge gut funktionieren können, die auch auf die Gesellschaft insgesamt ausgeweitet werden könnten. Also wir kennen Bereiche, in denen das kapitalistische Prinzip eine Zeit lang nicht vorherrschend war. Und es gibt gar keinen Grund, warum diese Prinzipien der Solidarität und der Gemeingüterversorgung nicht auch gesamtgesellschaftlich organisiert werden könnte. Und um so eine Systemalternative gilt es zu kämpfen. Und ich glaube, das ist nicht nur so ein abstrakter, weit weg liegende Perspektive, sondern das ist eben auch sehr konkret. Denn Widerstandspraktiken gegen diesen Kapitalismus und gegen den Nationalismus, also Widerstandspraktiken wie Solidarität, wie Internationalismus, wie Selbstverwaltung, wie massenhafter ziviler Ungehorsam und Widerständigkeit und so weiter. Also diese ganzen konkreten Ansatzpunkte lassen sich ja schon jetzt sozusagen in die politische Praxis umsetzen. Die können Teil unseres Lebens sein oder sind schon Teil unseres Lebens. Und insofern glaube ich, ist es nicht nur ein düsterer Moment, sondern eben auch ein Moment der sozialen Kämpfe und wo sich mit sozialen Kämpfen auch wieder neue Perspektiven eröffnen. Deswegen wäre ich jetzt nicht so negativ gestimmt, wie du das hast anklingen lassen in deiner Frage.
Ich bin auch nicht negativ gestimmt. Also es ergeben sich auch vielfältige Möglichkeiten und Chancen. Ne? Also ich meine, eine Dimension dieser ganzen Aufrüstung ist ja, dass es vom deutschen Kapital und von gewissen ÖkonomInnen, aber auch PolitikerInnen eben dieser Rüstungskeynesianismus irgendwie als noch so ein Wachstumsschub gesehen wird. Und wir wissen aber, dass das zum einen viel weniger Beschäftigung schaffen wird, als zum Beispiel in die Bereiche Care zu investieren, ja, oder in die Ökologie. Und wir wissen auch, dass es höchstwahrscheinlich sogar die Deindustrialisierung verschärfen wird. So, also jetzt gerade in diesem ökonomischen Abstieg des Westens, Europas, der sich in Deutschland ja vor allem im China-Schock zeigt, und jetzt den Versuchen, ne, da von oben eine Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, indem man jetzt den Sozialstaat platt macht und auch die Ausbeutung noch verschärft, dem können wir ganz konkret ja Sachen entgegensetzen, ne? Und ja, vielleicht realpolitisch mit utopischem Überschuss irgendwie einen linken Green New Deal für Europa oder sowas, ja, in dem irgendwas Postkapitalistisches dann angelegt ist. Aber da sind viele Chancen, glaube ich, auch gerade. Da würde ich dir absolut zustimmen, ne?
Ja, Green New Deal würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich glaube, die Chance ist vertan. Ich glaube, wenn ich wirklich von Systemalternative spreche, dann meine ich schon wirklich was grundsätzlich anderes und nicht so sehr innerhalb der bestehenden Strukturen denken. Aber wo ich wieder deiner Meinung wäre, es braucht natürlich immer auch praktische und pragmatische Ansätze für was. Aber die Debatte, da gibt es auch wieder viel mehr als vor 15 oder 20 Jahren. Also ich übersetze gerade ein Buch von einem US-amerikanischen Linken, Aaron Bananoff, der sich über alternative Formen der Planwirtschaft Gedanken macht.
Hatte ich hier im Podcast.
Ja, ich weiß.
Mhm. Schön, dass du das übersetzt, by the way. Ja. Ich habe schon gesehen, die Ankündigung, ja.
Genau, und ich glaube, dass es lohnt sich wieder, grundsätzliche Fragen zu stellen. Und es gibt auch Leute, die das tun. Und es lohnt sich auch, da originell und vielleicht, also radikale, originelle und dann irgendwie auch praktisch pragmatische Ansätze zu formulieren, dieses Widersprüchliche zusammenbringen. Was radikal anders zu sein, aber trotzdem konkrete Ansatzpunkte zu suchen im Bestehenden. Das ist, glaube ich, die Kunst.
Ich finde, er macht das ja selbst, oder? Also er ist doch ein Beispiel dafür. Also er verbindet ja irgendwie marxistische, demokratische Planungsideen mit auch irgendwie keynesianistischen Steuerungsideen. So. Und ganz zentral ist für ihn ja irgendwie eine Demokratisierung des Investitionsmechanismus, da, dass wir gemeinschaftlich über die Produktion oder das, was produziert wird, entscheiden. Und der Weg ist gegenwärtig verstellt unter den Verhältnissen. So. Also deswegen passiert das Zukunftswerk VW in Osnabrück nicht, so, obwohl wir es bräuchten.
Ja, genau, wobei Benanaf dann auch wieder radikal ist, weil er eigentlich einen antikapitalistisch gewendeten Keynes anführt. Was ist wirklich interessant, dass ja. Normalerweise geht Keynes ja immer so ein bisschen als der sozialliberale, sozialdemokratische Wirtschaftshistoriker oder Wirtschaftstheoretiker. Und genau. Aber genau, über solche Sachen lohnt sich nachzudenken und da lohnt sich auch den Kopf nochmal frei zu machen und auch die Fragen ganz neu zu stellen.
Für alle, die es nachhören wollen, natürlich sprechen wir da auf Englisch mit meinem bescheidenen Englisch über seine englischsprachige Publikation. Können auch hier im Podcast schon mal, das verlinke ich vielleicht in den Shownotes und dann aber, ja, zieht euch unbedingt dann die deutsche Übersetzung dessen rein. Und
die Rosa-Luxemburg-Stiftung bereitet für, ich glaube, übernächstes Jahr eine große Konferenz zu dem Thema, was könnte Sozialismus heute bedeuten, vor. Und das ist, glaube ich, auch, also so Orte, wo man auch wieder utopischen Überschuss produziert, aber nicht utopisch im schlechten Sinne, sondern utopisch im konkreten Sinne.
Ich will noch kurz einsteigen in den Werbeblock.
Gerne. Ich werde halt schauen, ob ich es rausschneide, die ganzen Werbeblöcke. Aber
vielleicht schaffen wir es auch rein. Zum einen würde ich gerne darauf hinweisen, auf das Rheinmetall-Entwaffen-Camp in Köln Anfang September. Ich würde gerne hinweisen auf die Störung des NATO-Manövers in Hamburg zwischen dem 23. und dem 26. September. In Hamburg. Und auf die IEL-Konferenz, wo es auch um die radikale Linke der Zukunft gehen wird, die ist vom 23. bis zum 25. Oktober in Berlin. Und die Anmeldung ist so, startet nächsten Monat, also falls ihr Bock habt, da vorbeizukommen, macht es gerne.
Hört. So, dann erstmal Raul und Chrissy, ich möchte euch danken, dass ihr mich hier besucht habt. Ja, danke euch.
Ja, danke dir.
Danke für die Einladung.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wenn ihr euch für den Sammelband Verweigert euch interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da habe ich ja einen Link platziert zu dem guten Stück. Und da gibt's wahrscheinlich auch ein paar Links zu den Ankündigungen oder den Sachen, über die wir hier noch im Podcast gesprochen haben. Also klickt euch da doch mal rein. So, bleibt nur noch zu sagen, dieser Podcast hier ist dringend auf euren Support angewiesen. Teilt diese Folge doch gerne, erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst auch gerne positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja, dann werdet doch Fördermitglied. Es geht schon ab 3 Euro im Monat. Klickt euch über die Shownotes oder die Website dissenspodcast.de durch auf die Förderplattform Steady, ja, und schließt dort eine Fördermitgliedschaft ab. Das ermöglicht meine Arbeit am Podcast, auch die Arbeit der Was-Tun-Crew im Inkmann Valentin, die wir fördern. Ja, und macht möglich, dass dieser Podcast hier kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen zur Verfügung steht. Genau, nehmt euch also nach der Folge gerne Zeit und ja, wenn es euch möglich ist, finanziell schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Ich sag schon mal Danke. So, das war's dann an dieser Stelle auch von mir. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge Dissens. Bis dann.